Hallo?
Hallo, hallo, wir sind wieder da.
Wir sind wieder da.
Und es ist wieder warm.
Ist wieder warm. Hast du eigentlich eine Dose, die du öffnen darfst, kannst jetzt?
Nee.
Ja, dann mache ich das für dich. Ah, erstmal ein kühles Blondes.
Oh, eine Fanta. Berry, schmeckt die?
Ich finde die ganz geil.
Schmeckt die nach Berry?
Die schmeckt nach Halle Berry.
Oh.
Nach der heiligen Berry. Ja, ey,
ja.
Wie geht's? Wir haben schon wieder, es ist echt crazy, Timmy und ich haben eine Zeit lang entweder sehr intensiven Kontakt oder gar keinen. Es gibt nur die
ja,
zwei.
Ja, irgendwie, nein, es ist ja auch bei Privat irgendwie alt drunter und drüber. Das ist immer alles noch Chaos,
ja,
Arbeit, Umzug.
Wem sagst
du das? Da zieht sich irgendwie alles.
Ja, voll, aber dein Zimmer sieht besser aus schon wieder.
Ja, es ist so langsam wird's. Also jetzt, die andere Seite darfst du jetzt nicht sehen, da stehen noch der Karton.
Nee, sehe ich auch nicht.
Es geht so langsam vorwärts. Wäre schlimm, wenn nicht.
Ja, das ist ja auch... Ist ja, auch,
ja jetzt muss ich mich bloß mehr konzentrieren, mal das alte Haus mal langsam leer zu kriegen. Und dann jetzt hier weiter. Ja, das sind so die Probleme, die man hat.
Ich kenn's. Ja, bei mir ist tatsächlich... dieses Sommer ist tatsächlich gerade irgendwie ereignisreicher. Sonst ist ja immer so ein Sommerloch, finde ich. Und bei mir passiert die ganze Zeit was. Und ich bin die ganze Zeit so, es ist super anstrengend. Vor allem, weil jetzt ja dadurch, dass alles wieder auf hat, also alles normal ist gerade für diese kurze Zeit, weil wir wissen ja, dass im Oktober wieder die vierte Welle da ist und wir alle wieder eingesperrt werden. Aber jetzt gerade ist es so, alles hat auf und alles funktioniert. Und auf einmal heißt es so, scheiße, ich kann wieder ins Kino, ich kann wieder das, ich muss das. Und es ist, ich bin völlig überfordert. Das war davor, muss ich sagen, ein bisschen entspannter, dass alles zu hatte.
Du bist ja, was jetzt im Kino gewesen, da gesehen, ja?
Genau, ich gehe heute auch schon wieder ins Kino. Also ich hole gerade echt einiges nach. Ich habe jetzt Conjuring 3 gesehen, Space Jam 2 in der Vorabpremiere. Und jetzt heute gucke ich, was gucke ich heute? Ach, Black Widow gucke ich heute. Ja, habe ich nicht ganz so viel Bock drauf, muss ich sagen.
Ne, der war auch nicht so prall.
Black Widow catcht mich jetzt wirklich gar nicht so sehr. Ich bin auch gar nicht so der Marvel-Fanboy und auch, ich habe auch schon gehört, dass der nicht so gut sein soll. Und ich finde, Black Widow ist auch jetzt nicht der spannendste Charakter oder die spannendste Charakterin. Ach,
doch, eigentlich vom Charakter her schon spannend.
Ja, aber ich finde halt auch, dass der Trailer wieder viel zu viel mir gezeigt hat. Ich weiß nicht, was der alles gezeigt hat, aber ich habe so das Gefühl, so die Highlights, die kennt man aus dem Trailer.
Na, ich bin ganz ehrlich, den Trailer, ich glaube, der Film ist ja schon seit, der sollte ja letztes Jahr schon kommen.
Ja, ja.
Ich hatte den ja, glaube ich, irgendwann letztes Jahr, ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr überhaupt schon einen Trailer von dem Film gesehen habe. Daher wusste ich gar nicht mehr, was los ist.
Ich habe gerade jetzt halt im Kino Karma dann nochmal.
Ach so, okay.
Aber was ich halt echt sagen muss, das ist mir jetzt aufgefallen, also bei Space Jam ging's. Ich kann da mal den direkten Vergleich erzählen. Ich war ja bei Conjuring 3 im Kino und ein Horrorfilm ist ja immer so eine Sache. Jeder halbstarke Macho muss sich profilieren, muss ja laut sein, ne? Muss ja bölken, weil sonst ist es ja zu leise. Und, ja, ey, es war so unangenehm laut, ne? Die Leute, und das ist ein richtig ekliger Trend, und ich bin halt der Meinung, komme ich mich gleich zu, da gehört jeder auch direkt für geohrfeigt. Kino, also diese, die Opening-Scene-Film, oder wenn der Schriftzug halt kommt, weißt du?
Ja.
So dieses, das ist gerade ja voll so, ey, guck mal, ich bin im Kino, ich filme das jetzt erstmal auch mit Blitzlicht halt tatsächlich, Alter. Die haben im Kino mit Blitzlicht gefilmt
das,
und
ja,
rumgeschrien wie die Überspackos. Und ich fand es richtig unangenehm. Und dann war ich ja in Berlin bei der Vorabpremiere und es sind einfach vier Sicherheitstypen durchgelaufen. Mit zwei mit Infrarotkamera. Hast du dein Handy rausgeholt, hast du eine Verwarnung gekriegt, bei der zweiten bist du weggenommen. Also war so.
So muss das sein. Raus.
War aber, muss man natürlich auch dazu sagen, halt, wie gesagt, die Vorabpremiere so. Aber trotzdem,
ja, meistens.
Es ist nicht das erste Mal, dass ich so war. Also ich war ja bei John Wick auch bei der Vorabpremiere so. Und ich, generell ist aber das auch so häufiger so dieses, ey, ganz ehrlich, stell doch einen nach oben mit einem fucking Infrarotgerät. So, du hast doch eh einen, der während des Films irgendwie, der nach dem Film so den Kinosaal sauber machen muss. Und ich glaube, wenn du einen Sicherheitsmann hast, der da oben steht und sieht, da schmeißen welche mit Popcorn oder so, dann hast du auch das Problem weniger, weil es tut keiner oder tun weniger.
Ja.
Und dann guckt der und sobald er einen erwischt, zack, raus, Hausverbot. 4 Jahre, Alter, ohne Diskussion. So, ich wäre da knallhart. Ich finde es richtig unangenehm. Aber
ja. Ja, Kino wollte ich eigentlich auch noch, aber bei mir läuft ja wieder, naja, das Kino war eh schon immer kacke und jetzt. Also es war ja, letzte Woche lief nur Schrott.
Du hast
Monster Hunter und so Kram.
Ja, den würde ich auch nicht, den würde ich zu Hause gucken. Der ist so, der erinnert mich an Kampf der Titan. So ein bisschen so von der Aufmachung. Kampf der Titan fand ich auch total scheiße, aber konnte man halt mal gucken.
Ja, oder aber nicht mal Kong vs. Godzilla oder Nobody, nix. Nur Müll.
Ja, ist schade, Alter. Kong vs. Godzilla will ich eigentlich auch noch gucken.
Ja.
Aber, boah, weiß ich auch nicht, ob ich den noch erwische. Das ist alles ein bisschen.
Naja, jetzt allerdings hier, Fast and Furious kommt ja jetzt, aber der soll ja richtig schlecht sein. Okay, da habe ich auch nicht viel davon erwartet.
Ja.
Aber naja.
Vielleicht gehe ich heute, soll ich heute richtig wild sein und Godzilla vs. Kong gucken und danach erst Black Widow?
Du kannst doch zu Hause gucken.
Ja, aber... Ja, aber dann musst du doch bei... Ist der for free schon bei Disney Plus? Nein, du musst zahlen, ne?
Nee, glaube ich, mit EIP-Kram hier.
Ja, nee, ach Quatsch. Egal. Aber darum soll es halt gar nicht gehen. Wir reden ja heute um gute Filme.
Ja, würde ich sagen, fangen wir an, wa?
Ey, wir haben hier zwei Filme. Das ist der Wahnsinn. Ich finde, was ich crazy finde, beide Filme, ihr wisst ja hoffentlich, was wir heute gucken. Wir haben es ja mehrfach gesagt, dass wir heute Der blutige Pfad Gottes besprechen. Nein.
Ja. Oh.
Aber, Alter, auch ein guter Film.
Ja.
Hab ich schon lange nicht mehr gesehen.
Ja.
Mir doch was in den Kopf. Nee, wir gucken heute, besprechen heute Donnie Darko und Butterfly Effect. Und beide Filme haben sehr, sehr viel gemeinsam, muss man einfach mal so sagen. Ich finde, nicht nur auch vom Cover, ich finde ja, die Cover sehen sich, also farbtechnisch natürlich, ne? Das ist ja jetzt, farbtechnisch sind die sich sehr ähnlich so und sind beide aus der Anfang 2000er Welle, also 2001, 2004. Genau. Science Fiction, Erzählweise, Plot-Twist, die haben schon Ähnlichkeiten.
Auf jeden Fall, ja.
Und ich weiß
nicht. Geht um Mädchen, meistens Liebe.
Liebe ist ein großes Thema. Und ich weiß nicht, was du für sinniger hältst, aber ich würde fast sagen, Donnie Darko ist zwar eher gekommen, also 2001 ist ja Donnie Darko rausgekommen, aber ich glaube, das Butterfly-Effekt, weil er halt auch ein bisschen einfacher ist und dieses Phänomen ja eigentlich eher auch ein bisschen leichter erklärt, vielleicht sinnvoller ist, mit dem zu starten.
Ja, können wir machen.
Okay, machen wir das doch.
Ja, Butterfly-Effekt. 2004, der beste Film mit Ashton Kutcher.
Ashton Kutcher. Da kriegen wir wieder Ärger, dass wir die Leute nicht richtig aussprechen können. Ashton Kutcher.
Ja, ich, Ashton Kutcher ist auch so ein, ja, irgendwie mag ich den ja auch nicht mehr jetzt, den Film, muss ich ganz ehrlich sagen.
Den Film?
Also, oder in Serien auch nicht. Also eigentlich.
Achso, du magst ihn nicht? So. Ja, okay.
Ihn nicht mehr, nee, irgendwie so, seitdem er hier, wie ist die Serie, die er kaputt gemacht hat?
Two and a Half Men, meinst du?
Genau.
Ja. Die habe ich, das ist ja für mich gut, die habe ich ja mir nie angeguckt. Also er war ja, angefangen hat er ja mit den wilden 70ern. Das ist ja so sein Ding gewesen. Da habe ich ihn aber auch nur so sekundär wahrgenommen. Und für mich ist die Rolle, wenn du ihn mir nennst, würde ich als erstes denken an, ey Mann, wo ist mein Auto? Das ist eigentlich so die einzige Sache, die ich im Kopf habe. Und wenn man sich auch mal seine Filmografie dann ja anguckt, ist es ja so, dass eigentlich die gesamte Filmografie voll ist mit Liebesfilmen. Also er ist eigentlich der absolute Liebeskomödien-Dude.
Naja, ich habe jetzt so viel nicht mehr von, aber man muss ja sagen hier, oder habe auch von vielen gehört, Butterfly Effect war wohl seine beste Leistung und muss ich jetzt eigentlich auch zustimmen. Da war er wirklich gut.
Ja, also es gibt tatsächlich, ich finde den auch jetzt nicht so 100% sympathisch, aber das ist, wie gesagt, das stimmte in ich würde sagen, sein stärkster Film halt definitiv auf Butterfly Effect.
Ja, dann würde ich sagen, erzähl mal ein bisschen, worum es überhaupt geht in Butterfly Effect. Ja, also wir haben Ashton Kutcher, mein Gott.
Ashton Kutcher, den kann ich auch. Und tatsächlich ist das einer, den ich mir so, den Namen kann ich. Frag mich nicht warum, aber Ashton Kutcher kann ich mir merken, den kriege ich auf die Kette, der ist für mich, das ist total paradox, aber Robert De Niro und Ashton Kutcher, die kann ich. So, aber ich, ey, genauso wie die Amy Smart ist ja die Frau, die da mitspielt, die kann ich auch. Also ich weiß zumindest, dass sie Amy heißt so immer, aber ey, das finde ich total crazy. So, warum
auch immer? Ihren Filmnamen, wie hieß der? Kaylee? Oh, der geht schon wieder los.
Ja, Kaylee Miller.
Kaylee, ja, und er hieß ja Evan. Ja, Ashton Kutcher, fangen wir an, kurz. Worum geht's in dem Film? Wir haben, der Film fängt in der Kindheit an von Ashton Kutcher, also von Evan, wie er heißt in dem Film, dass der immer so Blackouts hat, so Aussetzer, dass er dann irgendwie sich nicht mehr daran erinnern kann, was in diesen Blackouts passiert ist. Und meistens ist aber eigentlich immer was Schlimmes passiert in diesen Blackouts, was er immer so an seinen, seinen Kumpels, seinen Freunden so sieht. Er kann es immer nicht verstehen, ist dann auch beim Psychologen, der ihm dann rät, halt ein Tagebuch zu führen, was halt sehr wichtig ist nachher für den Verlauf der Geschichte. Ja, wo er so aufschreiben soll, was passiert. Ja, dann kommt so ein paar Jahre, ich weiß ja nicht wie viele Jahre, so ein Zeitsprung. Er lebt sein Leben nicht mehr in seiner Kleinstadt, sondern ist weggezogen, hat keinen Kontakt mehr zu seinen Kumpels von früher. Und durch einen Zufall kommt er wieder zu seinen Tagebüchern, liest da drin und ja, er ist dann sozusagen in so einem Blackout, den er damals als Kind hatte, wieder drin und erlebt das halt nochmal mit. Und dadurch, ja, ergeben sich dann halt, ja, wie soll man sagen, ja, er kann sozusagen durch diese Tagebücher in diese Blackouts wieder zurückspringen. Und dadurch verändert er die, ja, die Geschichte sozusagen, was mit seinen Freunden passiert, versucht er natürlich immer gerade zu biegen und ja, meistens klappt es nicht. Und er versucht, wie gesagt, immer wieder alles zu retten und macht es eigentlich im Grunde immer schlimmer. Mehr will ich eigentlich gar nicht sagen.
Also genau, im Endeffekt ist es so, er hat quasi, er stellt fest, dass er durch seine eigene Zeitreise, also durch seine Timeline wieder reisen kann, indem genau, er das Buch liest. Er schafft es dann, in diese Lücken eben zu kommen und stellt eben, das ist eigentlich das Wichtigste, deswegen auch der Name Butterfly-Effekt sagt ja dieses Phänomen, was man ja auch, ich kannte das zum Beispiel als allererstes aus der Simpsons-Folge. Ich glaube, das war eine Treehouse of Horror-Folge mit dem Toaster. Nein.
Stimmt, da war mal. Ja,
dass immer, wenn du was veränderst in der Vergangenheit, legt sich das nieder auf die Gegenwart dann wieder. Also es verändert dann die Gegenwart. Und die Sache ist halt aber zusätzlich die, was ja auch total verrückt ist, das ist ja sowieso so komplex. Ich bin kein Physiker, ich kann es nicht genau erklären, so, aber ja, dass es eben heißt, du hast eigentlich ja verschiedene Dimensionsstränge und sobald du in deine Vergangenheit zurückkehrst, das, was jetzt passiert ist, ist ja dadurch, dass du es schon gemacht hast. Also du die Gegenwart weiß, dass du es quasi gemacht hast, obwohl du zurückkehrst und es dann erst tust. Also ist es so, wie es jetzt ist. Und du kannst das natürlich dann verändern, aber dann verändert sich halt auch wieder die Gegenwart, beziehungsweise du springst dann theoretisch auf verschiedenen Zeitachsen hin und her oder auf verschiedenen Lebens...
ja, der hat auch irgendwie so einen komischen, das heißt nicht so Zeitparadoxon oder irgendwie einen komischen Namen hat er doch irgendwie, ja.
Genau, aber ja, es ist auf jeden Fall, es ist quasi, wenn man so will, ein Zeitreisefilm, wo du aber feststellst, oder wo festgestellt wird so, ey, du egal was du veränderst, es ist, oder egal was du machst, es wird wirklich, es hat immer einen großen Einschnitt.
Einfluss. Es verändert halt ziemlich viel. Ist ja auch dazu in dem Film immer gut zu sehen, dass er dann immer seine Hirn, wird ja immer überschrieben und dass er dann dadurch immer, also eigentlich wird ja jeder Sprung, den er macht, wo er was verändert, wird ja für ihn auch gesundheitlich immer schlimmer.
Ja. Weil das Gehirn saugt die Erinnerung natürlich auf. Also du hast, wenn du deine, das ist ja wieder das, er springt in der Vergangenheit zurück, um was zu verändern, kommt in die Gegenwart, es ist alles anders, aber das Gehirn ist dann irgendwie erst 20, 30 Jahre alt. Das Gehirn nimmt natürlich die ganzen Erinnerungen von diesen 30 Jahren, muss es ja erstmal irgendwie verarbeiten dann und aufnehmen.
Ja, ja, ja.
So, und das ist, es ist sehr durchdacht in dem Film, muss man einfach mal so dazu sagen.
Ja, es ist auch cool irgendwie so mit dieser Idee, weil du hast ja, sonst hast du ja irgendwie so eine Filme irgendwie, dass immer eine Zeitreisemaschine haben oder so, hier ist es halt eine ganz andere Herangehensweise. Ist auch cool gemacht, die Idee finde ich auch ziemlich cool. Natürlich hat er natürlich auch so diese Probleme mit der Zeitreise, mit diesen anderen Figuren und so, aber darauf muss man sich ja jetzt hier nicht so drauf versteifen, wenn man den Film so nimmt, wie er ist. Passt, da funktioniert das ja ganz gut.
Also, es ist so, das kann man ja auch so dazu sagen, eigentlich die Haupt-, also der Film ist natürlich, es ist ein Hollywood-Film, das sagt ja schon mal so viel aus, dass man weiß, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Ich muss aber dazu sagen, dass ich damals das Ende sehr unbefriedigend fand.
Welches Ende? Es gibt ja zwei Enden.
Ja, die Kinoversion. Aha. Also ich zähle immer, für mich ist erstmal so die Kinofassung, das, was man normalerweise auch im Fernsehen guckt oder so. Ohne, dass man eine Extra-Disc einigen muss, das ist das ja. Das fand ich sehr unbefriedigend tatsächlich. Ich muss sagen, dass ich als Kind oder als Jugend, ich habe den relativ früh geguckt. Und,
ich eigentlich auch.
Ich glaube, was heißt Kind, war ich nicht mehr Jugendlicher. Ich glaube 2005, 2006 habe ich den auf jeden Fall gesehen. Und ich war auf jeden Fall sehr... mich hat das Ende sehr schockiert irgendwie, obwohl es nicht so schockierend ist, sage ich mal. Und ich war trotzdem von dem Film, der hat ja so eine komplette Mischung aus wirklich guten Science-Fiction, sehr spannendem Thriller. Also ich finde gerade dieses Szenario eben mit dem Vater von Katie, das kann man ja, das ist ja nur, also wir haben ja eh schon mal gesagt, ihr habt den Film ja hoffentlich geguckt, wir werden sicherlich hier mal ab und zu spoilern. Katies Vater ist ja eben ein Kinderschänder, der eben mit seinen Kindern da eben Videos dreht. Und das fand ich damals bei der Erstsichtung sehr schockierend, wie das so thematisiert wurde und dass du gemerkt hast, was so eine Sachen, also diese kleinen, auch da ist ja dieses ganz klar auf, du siehst es ja. Eine Sache, die in einem Leben passiert, verändert das Leben und meistens nicht nur von einer Person. Und ab dem Zeitpunkt, wenn da was verändert wird, verändert sich ja nicht nur sein Leben, sondern halt das der ganzen anderen drumherum. Und da ist eben dieser Moment, wo er nachher feststellt, ey, ich kann so viel versuchen, wie ich will, irgendein Leben ist immer beschissen, ich kann. Und er ist aber in diesem Dilemma, ich will alle retten und das funktioniert ja nicht.
Ja, das funktioniert nicht, genau.
Und das Einzige, womit du dich da eben retten kannst bei Butterfly Effect, und ich finde, das ist ein großer Bogen, der sich eben zu Donnie Darko auch spannt, ist eben, sich selbst zu opfern, egal wie, also ob das jetzt vom Leben her ist oder ob das von deinem Bedürfnissen ist, du musst deine Bedürfnisse auf Null setzen, dann kannst du es schaffen, alle anderen irgendwie nicht zu retten vielleicht, aber ein besseres Leben zu ermöglichen. Und das, finde ich, muss ich schon sagen, fand ich damals bei der Sichtung schon sehr, es ist gut, aber es tut irgendwie weh, sich das anzugucken, es ist ein bisschen traurig.
Ja, ist halt, ja, man...
Unbefriedigend,
so. Ja, ja, im Laufe des Films, man merkt ja selber als Zuschauer die Aussichtslosigkeit, dass er egal was er versucht, irgendwie, ja, wie du schon sagst, irgendjemand ist immer am Arsch von seinen Freunden, irgendwie ist immer, entweder ist seine Mutter, entweder der andere Kumpel, entweder seine große Liebe, irgendwas ist ja immer. Entweder hat er das Glück, ist glücklich mit ihr, aber dann sind die anderen wieder, ist irgendwas Schlimmes. Ja, und egal wie er es macht, es wird ja eigentlich immer schlimmer. Man merkt ja, wie gesagt, die Aussichtslosigkeit, die wird ja auf dich als Zuschauer mit übertragen, eigentlich.
Wobei ich dazu sagen muss, wenn ich das jetzt hier mir auch nochmal so Revue passieren lasse, also wie gesagt, ich habe jetzt die Kinofassung geguckt, der Director's Cut ist, glaube ich, würde ich einfach mal auch so sagen, konsequenter. Also ich glaube, das ist das Krasse, es sind beide keine irgendwie richtige Happy Ends, so nicht so richtig. Nee. Aber die Director's Cut-Fassung, welche hast du zuletzt gesehen? Weißt du das?
Gibt es überhaupt in Deutschland den Film, wo der, ich glaube, das Ende gibt es ja nur extra irgendwie.
Der, ja, ich oder? Glaube, das ist, nee, ich, der Director's Cut, ich weiß nicht, ob das dann auf Deutsch oder Englisch ist, aber es gibt ja diese, eben mit der, ja,
ich sag mal. Bei uns in Deutschland gibt es den Film nur die normale Kinofassung und dieses alternative Ende, glaube ich, nur
als extra, ne?
Ich will jetzt nicht falsch sagen, als extra.
Das kann gut sein.
Ich habe nämlich auch nur die normale Dings gesehen. Und ich glaube, die Director's Cut, ich glaube, den gibt es in Deutschland ja auch nicht. Oder ich bin mir jetzt nicht sicher, will nicht falsch sagen.
Ja, also es ist ja so, dass er sich quasi, und das muss ich sagen, finde ich eigentlich fast konsequenter, es ist ja so, dass er sich halt eben bei der, könnt ihr auch nachlesen, sehr informativ übrigens auf Schnittberichte nach wie vor, eben bei der, beim Director's Cut bringt er sich ja eben quasi um.
So. Genau.
Und das schon eben auf sehr kreative Art und Weise. Also ich will es jetzt, wenn ihr es noch nicht hören wollt, es ist sehr, 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 es ist was Neues, könnt ihr euch auch sehr gerne mal angucken. Und das muss ich natürlich sagen, finde ich fast besser, weil das andere, es ist so, ich finde es immer dumm, wenn es macht Sinn, wenn ein, das andere ist ja, wie ich eben gesagt habe, nicht viel good happy end, sondern es ist ja auch nur so ein, ja, ein bisschen offenes Ende. Also in der Kinofassung ist er ja so, dass er, wir reden um den nice Mann, ich sag's jetzt so, wie es er ist ja, dass er seiner Freundin Kaylee dann halt sagt, als die Kinder sind, ey, verpiss dich, ich finde die scheiße. Und deswegen ist sie ja dann, zieht sie zu ihren, zu ihrer Schwieger, zu ihrer richtigen leiblichen Mutter und nicht, bleibt nicht dort bei ihrem Vater, also die sind getrennt, die Eltern, der sie missbraucht. Und dadurch geht's denen allen gut und er hat quasi auf seine Liebe verzichtet. Am Ende, dann 10 Jahre später, treffen die sich irgendwie in der Stadt wieder, gucken sich an, gucken sich auch beide hinterher und man hat so diese Hoffnung, oh, hoffentlich, die wissen, das Unterbewusstsein weiß, die kennen sich und das Universum will die vielleicht zusammenführen, aber man, ne, es ist so dieses, sie gehen trotzdem getrennte Wege und man, jetzt haben sie sich wieder gesehen. Ich finde das Ende, so ein Ende hasse ich aber, weil es ist so nichtssagend. Ja. Es ist so weder viel gut, dass du sagst, es wäre voll toll, wenn sie sich ein paar Jahre später treffen. Man hätte ja auch nur eine Minute länger machen können. Sie treffen sich, er weiß ja, wer sie ist. Und er sagt zu ihr, ey, du bist doch die und die. Wir haben uns früher mal als Kinder gesehen, ich war voll kacke zu dir. Wollen wir einen Kaffee trinken gehen? Und das ist so, sie verlieben sich, ohne, also man sieht, dass da, sie halten in der letzten Einstellung Händchen. Dann weißt du, ey, es ist ein cooles Happy End. Oder aber es läuft so ab, wie eben in dem Director's Cut. Es ist knallhart böse, aber so eine Mischmasch, vor allem mit einem offenen Ende, finde ich immer richtig dumm.
Ja, denn das wollte ja, glaube ich, das Studio wollte ja dieses Ende haben und den Director's Cut Ende wollten ja die, war der Louis Zwei, die Regie geführt haben, die wollten eigentlich dieses Ende haben. Das war dem Studio, glaube ich, zu krass. Das wollten die halt nicht.
Regie haben zwei geführt, dieser Gruber und Brass.
Genau. Ja, aber sonst, wie gesagt, an sich wirklich ein cooler Film, den man sich auch heute noch geben kann. Also ich hatte ihn jetzt auch ein paar Jahre lang nicht mehr gesehen gehabt. Immer noch spannend.
Ja, sehr spannend.
Ja,
vor allem, noch, also ich finde, man hat manche Sachen vergisst man komplett. Es gibt Szenen, die hast du komplett im Kopf und andere bist du so, oh, shit.
Ich wusste zum Beispiel mit dem Vater das überhaupt ja nicht mehr, wie das war.
Ja, das wusste ich, weil
der wusste oder so irgendwie. Ja. Das, also das war mir jetzt auch so, das war mir jetzt ja nicht mehr bewusst. Aber wie gesagt, darum immer noch spannend. Auch von, wie gesagt, schauspielerisch alles super, cool gemacht.
Die also, Fortsetzung, hast du mal was zu den Fortsetzungen gesehen?
Nee.
Ich auch nicht.
Fortsetzung?
Ja, es gibt Butterfly Effect 3.
Stimmt, ja, da gab es nachher noch welche. Ja, jetzt wo du sagst, hat ja glaube ich nie gesehen.
Einer ist, glaube ich, auch ab 18, meine ich sogar. Was mich dann ein bisschen abgeschreckt hat, weil ich war so, okay, was soll, warum? Weil es ist ja eigentlich kein Horrorfilm in dem Sinne. Jetzt gucke ich mal nach gerade. Weil ich fand das immer so, das muss ich sagen, das fand ich einfach total, sowas finde ich Panne. Also dann irgendwie einen zweiten Teil. Weil so, es macht Sinn, klar, der war erfolgreich, da kann man auch mal einen zweiten Teil machen, so. Aber das ist so, hat mir nichts gegeben.
Ja, der war ja auch komplett nicht mehr mit den Schauspielern.
Das ist
ja
nein. Anders. Das ist ein ganz anderes Team gewesen und es war auch dann wirklich eine komplette B. Genau, ja, Butterfly Effect 3, die Offenbarung war tatsächlich sogar ab 18. Also das fand ich schon sehr, sehr verwirrend.
Ja, die haben, da wurde einfach nur der Name genommen und dann, aber wie gesagt, nochmal kurz abschließend zu sagen, ja. Ich finde ein richtig cooler Film, coole Idee, diesen Zeitreisen, cool, ja, spannend. Ja, hat eigentlich alles, was man braucht für einen guten Film, sage ich jetzt mal so.
Voll. Guten Soundtrack, also ich finde den Soundtrack auch cool. Das Einzige, es gibt eine Sache, wo ich mecker, aber das ist, das mecker ich immer, das ist einfach, der spielt natürlich zu der Zeit 2004 und diese Zeit, ich hasse diese Zeit. Die kann ich mir nicht angucken ohne Fremdscham, mit diesen peinlichen Hüfthosen und dem Soundtrack und dieses Girly-Top-mäßig so. Das ist alles so nicht so ganz so meins. So,
ja,
so
diese Charaktere,
die passen vom Alter nicht, also die Kinderschauspieler passen sogar, aber ab der College-Zeit sind die wieder alle viel zu alt. Dann ist ja sein Zimmernachbar, der Gothic Boy, so, der einfach aussieht wie ganz schlimm so. Und die CGI-Effekte, weil zum Beispiel es gibt ja eine Szene, wo er ja dann verkrüppelt ist. Ja. Und du siehst halt einfach wie, also das ist schon übel, aber das ist der Zeit geschuldet. Das ist nicht, dass es absichtlich schlecht ist oder so, dass man sagen muss, ja, die haben Nee, es ist halt wirklich, das ist der Zeit geschuldet und das finde ich aber ein bisschen schade so.
Ja, das ist natürlich krasses. Am schlimmsten fand ich ja, wo der College-Typ war mit seinen bunten Klamotten und alles. Denn dieser Vereinigung da.
Ja. Das meine ich halt, ist ganz schlimm.
Aber hat er ja selber, wo er die Sachen sieht. Das sind meine Sachen.
Ja, zum Glück, ey. Also, ich muss dazu sagen, Butterfly Effect ist ein Film, der hat damals von mir ich fand den sehr, sehr gut und das war so ein Film, der hat von mir eine 9 von 10 bekommen, als ich jünger war. Und ich würde dem jetzt tatsächlich, und da würde ich den auch beibehalten. Ich habe den jetzt 4-5 Mal gesehen und der ist nie schlechter als eine 8 von 10 gerutscht bei mir, bei jeder Sichtung. Der bleibt nie darunter und da bleibe ich auch bei. Das finde ich ist eine faire Benotung meiner Meinung nach. Der hat seine Schwächen, er hat seine Momente, er ist nicht der intelligenteste Vertreter, er ist nicht der dümmste. Auch wenn die Schauspieler nicht alle 100% sympathisch sind, machen die doch ihre Sache gut, sind auch sehr wandelbar, also die ganzen verschiedenen Rollen. Ich bleibe dabei, 8 von 10 Punkten ist das für mich.
Ja, bei mir ist es auch eine 4 von 5 auf jeden Fall, immer noch.
Es ist ein bisschen schade, dass es da keine geile Veröffentlichung gibt, muss ich zu sagen.
Stimmt. Hat sich ja bei Donnie Darko ändert sich das ja in Kürze.
Ja. Butterfly Effect ist echt raus. Also da würde es sich sogar anbieten. Das wäre ja so ein Film, gerade da muss ich auch dazu sagen, wäre geil zum Beispiel. Es wäre geil, einen Trilogie-Stil oder auch Mediabook zu haben. Ich finde, ich bin jetzt nicht der Freund von diesem zweiten und dritten Teil. Aber es wäre natürlich einfach schön für die Komplettierung.
Ja.
Ne, so ein schönes Stil oder eine schöne Collection oder generell ein schönes Mediabook davon, würde ich nichts gegen sagen. Wäre ein Film, den würde ich mir dafür sogar, den würde ich mir doppelt holen. Oder beziehungsweise die normale Blu-ray dann verkaufen. Aber ja, ich glaube, den zweiten gibt es in Deutschland auch gar nicht auf Blu-ray. Den gibt es meines Wissens nur als Import. Aber naja, lassen wir das.
Naja.
Ja, gehen wir rüber zu.
Genau.
Donnie Darko. Und da muss ich sagen, ich verbinde viele gute, viele schlechte, viele peinliche Situationen mit diesem Film. Unter anderem weiß ich noch, wir hatten mal so ein größeres Treffen mit ein paar Jugendlichen und die waren alle sehr filmunerfahren. Und wir waren wirklich viele. Wir waren wie so eine Gruppe. Lass es 20 Stück gewesen sein. Und wir haben uns zum Filmegucken verabredet. Und ich habe mich durchgesetzt und mein Bruder und ich, so, wir waren beide schon auf demselben Filmnenner so und wir kannten beide Donnie Darko und waren der Meinung, den Film müssen wir gucken, das ist ein Meisterwerk. Und jetzt stell dir halt einfach vor, da sind 20 Leute, die keine Ahnung haben von Filmen und die nicht gerne Filme gucken und wenn überhaupt dann mal was im Fernsehen, so einen Transformers oder sowas, was es halt damals so lief. Und dann machst du Donnie Darko an. Eieiei. Es sind alle, nach und nach sind die Leute abgehauen und wir waren am Ende irgendwie nur noch 4-5 Leute, die den Film geguckt haben. Und das macht mir, ist so ein bisschen unangenehm für mich, weil ich denke mir so, damals war ich halt echt ein Spacko, so ich hätte einfach sagen können, wir gucken Transformers, das ist so Perle vor die Säue gewesen, sage ich wie es ist.
Ja, der fängt ja auch sehr wirr an.
Der ist nicht nur serviert, der Film ist wirklich, das ist Kunst. Dieser Film ist für mich tatsächlich
ein Kunstfilm. Ja, aber du blickst ja erstmal ja nicht durch, weil los.
Nee, gar nicht. Also, Donnie Darko, ich mache einen Schnelldurchlauf von der Geschichte.
Ganz kurz, der deutsche Titel ist ja noch furchtbar, oder? Donnie Darko fürchte die Dunkelheit.
Ja, ist, das ist aber immer auch so, ja, ich bin auch Donnie Darko, heißt für mich nur Donnie Darko.
Ja. Ja, okay, aber jetzt fang kannst du.
Also, Donnie Darko, ich habe damals, ich erzähle es den Inhalt ganz kurz. Also, es geht darum, da ist der junge Donnie, der ist Jugendlicher an der Schule und der wacht auf und ist irgendwo anders. Man weiß nicht so richtig, warum er da ist, wo er ist und er kommt nach Hause und es passieren immer ganz viele komische Sachen. Er verhält sich ein bisschen komisch, er ist sehr auffällig und er wird dann eben, kommt zu einer Psychiaterin. Und wird dann mit Medikamenten dann halt auch eingestellt und muss dann auch teilweise so Therapie, Hypnose und Co. Und man merkt, dass er Probleme hat irgendwie mit dem Schlafen. Er hat einen imaginären Freund und er erzählt wirres Zeug. Und ist dann so, dass er halt auch ein Datum auf dem Arm hat, nachdem er irgendwie wieder schlafgewandelt hat und solche Sachen. Also es ist die ganze Zeit, man weiß nicht so richtig, in welche Richtung es führt. Es gibt zigtausend Charaktere in dieser Stadt, die vorgestellt werden. Und am Ende ist es so, dass er quasi an diesem besagten Tag, was er so als Datum auch auf dem Arm hat, gibt es ein großes Aufeinandertreffen, es gibt ganz viele Probleme und einen großen Showdown. Und im Endeffekt ist das, dass er feststellt, er ist quasi, ja, dass er wusste, was passiert und ist jetzt quasi am, ich kann das gar nicht in Worte fassen.
Ist schwierig, ja.
Das muss man eigentlich noch dazu sagen, in der ersten einer der ersten Sequenzen fällt eine Flugzeugturbine auf das Haus der Eltern. Das ist eigentlich wichtig. So.
Ja, in sein Zimmer.
In sein Zimmer, genau. Und am Ende ist er quasi, stellt fest, er ist jetzt da, wo das Flugzeug erst abstürzt und das Flugzeug, diese Turbine stürzt wieder ab und er kann sich entscheiden, ob er alles Schlimmere, was passiert, damit verhindern würde, dass er in seinem Zimmer liegt. So ist also es doch, dass er sich quasi opfert und dafür auch hier wieder manche Probleme, Schicksalsschläge eben nicht dadurch an die Öffentlichkeit kommen lässt. Und das ist so ganz schnell zusammengefasst. Der Film ist nämlich so, das muss man einfach dazu sagen, man kann den Film nicht die Komplexität beim ersten Mal sehen, ohne darüber nachzudenken oder sich einzulesen oder manche Sachen nochmal nachzugucken, kann man nicht fassen. Also man kann das nicht greifen. Der Film ist sehr, sehr, sehr komplex.
Sag mal, der Director's Cut ist ja da noch ein bisschen... Ich habe den Director's Cut geguckt. Mhm. Der erklärt, also der zeigt ja noch ein bisschen mehr Szenen. Also sind ja manche länger oder...
Der ist 20 Minuten länger. Der Director's Cut ist 20 Minuten länger. Das ist eine Folge... Stell dir das mal vor. Das ist eine fucking Folge Family Guy oder Friends oder was weiß ich nicht. Was eine Serie, eine Folge einer Serie, wo eine komplette Story erzählt wird. Ist nochmal in diesem Film extra drin.
Genau.
Genau, der Director's Cut ist ein bisschen einfacher, der zeigt ein paar mehr Sachen und erklärt manche Zusammenhänge.
Genau.
Er ist nicht expliziter, das ist ja immer so die Sache. Früher war es ja so bei Horrorfilmen, dass man dachte, Director's Cut ist der extremere, das ist hier ja nicht der Fall.
Genau.
Und das Geile ist, das ist eigentlich das Witzige zu dieser Entstehungsgeschichte, ich habe Donnie Darko so geguckt, dass ich angefangen habe, Filme mir zu kaufen. So, ne? Das war ja, ich habe damals ja irgendwann gestartet und habe mir, ich bin mir aber nicht ganz sicher, das war, Riding the Bullet oder Oldboy oder sowas gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, auf irgendeiner dieser Scheiben war ein Trailer zu Donnie Darko. Nee, ich glaube, vielleicht war sogar auf May. Ich weiß nicht, ob du den kennst. May, die Todesschneiderin. So ein
Horrorfilm. Nee.
Also ich habe auf jeden Fall so relativ viele 16er Horrorfilme mir gekauft. Die gab es dann bei uns immer so auf DVD für zwischen 5 und 10 Euro. Und auf einem waren, ich habe mir immer die Trailer-Shows angeguckt. Da habe ich noch die DVDs richtig hoch und runter geguckt. Film, Bonusmaterial, Trailer-Show. Weil ich hatte nur einen Film pro Woche maximal. Oder einen Film auf zwei Wochen. Ja. Da konntest du das ja ausnutzen. Und dann war die Trailer schon, dann kam Donnie Darko und ich fand diese Szene mit Frank, er steht ja vor Frank, seinem imaginären Freund, der ein Hasenkostüm anhat, die stehen sich gegenüber und irgendwann hat Donnie diese Axt und geht so rum und der Trailer hat eine sehr krasse Stimmung auch und ich war so, Alter, ist das sieht nach einem Spooky-Horrorfilm aus.
Ja, klar.
Und daraufhin habe ich mir den gekauft, weil das für mich aussah wie ein Horrorfilm. Und ich sitze zu Hause und gucke den Film und ich war so richtig oh mein Gott, das ist kein Horror, aber das ist unfassbar gut, so. Und war richtig, richtig schockiert, das Ende mit Mad World dann auch und so. Also ich weiß, dass als das Ende vorbei war, war ich so, das war fucking gut. Dann habe ich bei Schnittberichte mir die Sachen durchgelesen und war so, Alter, der ist ja auch da gut gerankt. Also der Film ist wirklich, wirklich gut, das sagen auch andere Leute. Und ich brauche den Director's Cut. Und dann habe ich mir echt, den Film hatte ich damals auch schon in 4, 5 Auflagen dann tatsächlich und habe den mehrfach geguckt und mir auch wirklich lang alle möglichen Sachen dazu durchgelesen. So war das auf jeden Fall bei mir.
Ja, man muss ja auch sagen, Jack Gyllenhaal, glaube ich, einer seiner ersten Rollen, glaube ich, war das damals, ja.
Ja, es gab Kinderrollen davor, aber im Großen und Ganzen
ja, war ja, das aber so seine,
eine erste also, größere, sag ich mal, Fernseh- oder Filmrolle auf jeden Fall, ja.
Ja, wie gesagt, Film, also ich hatte den jetzt auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen, wusste auch einige Sachen jetzt nicht mehr so. Ja, wie gesagt, fing ja erstmal komplett wirr an. Also eigentlich ist, ja, wie gesagt, zum Ende hin lichtet sich jetzt so, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein wenig. Wusste ja nicht mehr mit diesen Hasenkostümen, was der immer sein Frank, sein imaginärer Freund anhat. Da dachte ich mir, oh Gott, sieht das scheiße aus. Mhm. Aber macht ja Sinn, wenn man nachher das Finale sieht. Genau, macht ja Sinn. Und wie gesagt, cool finde ich an dem Film halt, wie sich das alles halt so langsam so einigermaßen lichtet, dass man sich dann mal zusammenreimt. Das ist gut gemacht. Also
es ist vor allem, das finde ich auch so cool, also der Film spielt ja in, boah, ich muss jetzt nachgucken, in welchem, wo genau das spielt, das war in Virginia, oh mein Gott, Alter, in Virginia, Junge. Und das ist ja der Staat, oder in dem Staat wird es sehr christlich orientiert geprägt. Also es gibt ja diese Schulen und auch sonstiges, wo halt dieses ganz klar ist, kein Sex vor der Ehe, dieses und jenes. Und du merkst in diesem ganzen Film, dominiert dieses christliche, Bücher über Sex sind verpönt. Wir reden auch nicht über Sex vor der Ehe. Wir sind alle auch, wir mögen nur Mann, liebt Frau. Und es gibt hier keine, also Ausländer müssen jetzt auch nicht so sein. Das ist sehr, sehr, ein sehr konservativer Ort, wo die wohnen. Und deswegen ist es so doppelt so krass, dass eben dieser Film, der ist ja dann halt auch immer so anti-heldmäßig unterwegs und nimmt einfach alles auf Korn, ist eben, hat was mit Sexualität am Laufen, stellt sich dann aber heraus, dass eben einer der Verfechter für diese ganze kein Sex vor der Ehe, sei stark, glaub an dich selber, Chakra, dann nachher selber Kinderpornos auch wieder hat. Also dieses Kinderporno-Ding war irgendwie damals so ein Ding.
Patrick Swayze.
Ja, ich genau. Patrick Swayze war der Schlimme so. Und ne, da sind so Sachen, also es ist sehr interessant, alleine sowas dann zum Beispiel irgendwann mitzukriegen. Es gibt sehr viele Initialen, die was bedeuten. Also auch da ist ja der Typ, Patrick Swayze ist dann ja zum Beispiel, hat meines Wissens die Abkürzung JC im Film immer.
Ja, Jim Cunningham.
Genau. Und das ist ja quasi, gibt eine Theorie, dass das die Abkürzung für Jesus Christus eben dann auch wieder ist. Dann gibt es eine Einstellung mit auch, wenn er gezeigt wird, dass eben Vögel oder ich meine sogar, es sind Tauben durchs Bild fliegen, was ja dann auch wieder ein Bezug zur Bibel wäre und. Also es gibt in diesem Film Millionen von Trivia und Easter Eggs und Andeutungen. Und alleine, wenn du mal auch die Einstellung nochmal durchguckst, so, das sind so viele Sachen, die du so gar nicht beim ersten Sehen findest, dann gibt es einen sehr coolen Auftritt von, ich meine, es ist Seth Rogen.
Ja, stimmt, der spielt ja da auch mit. Ja,
und
da
dachte ich auch, Mensch. Und zwar habe ich ihn gar nicht erkannt. Er ist aber tatsächlich ohne Bart zu sehen. Und wenn du es dir dann mal genau anguckst, siehst du es. Und es ist total witzig, dass er halt da drinne auch drinne war.
Ja.
Und also Donnie Darko ist für mich ein kleines Meisterwerk tatsächlich.
Ja, muss ich auch ganz ehrlich gestehen jetzt, habe ich jetzt auch wieder erkannt sozusagen bei der Sichtung.
9 von 10 kriegt er von mir tatsächlich, jetzt nicht bei 10, aber eine 9 von 10 hat er drinne. Und ich finde zum Beispiel auch total verrückt, Richard Kelly, der hat das ja gemacht, also es gibt ja, das finde ich total crazy, ich verfolge den gar nicht so doll. Aber der war ja unfassbar schnell bei dem Film, hatte ja auch nicht so viel Budget, aber war super, super, super schnell. Hat den irgendwie unter 30 Tagen, haben die den abgedreht. Und der Typ hat ja fast was nichts gemacht. Also der hat vor Donnie Darko Kurzfilme, dann hatte der was mit dem Drehbuch. Southland Tales gibt es noch, der entweder gehasst oder geliebt wird. Hatten wir da nicht auch mal im Livestream drüber gesprochen, Southland Tales?
Der sagt mir irgendwas, ja.
Ja, ich habe den nie gesehen, tatsächlich, muss ich gestehen. Das ist da sind irgendwie alle möglichen Gründe. Ich weiß, dass auf jeden Fall auf dem Cover ist, hier, wie heißt sie? Jetzt kommt das Namenproblem, bis jetzt war ich gut. wie heißen die von Buffy? Sarah Michelle Gellar, meine Güte.
Ach so.
Sarah Michelle Gellar, Justin Timberlake, die waren auf jeden Fall drin, das weiß ich noch, die waren, hat mich auf jeden Fall damals auf dem Cover immer angelächelt. Naja, und jetzt hat er den letzten Film, den er jetzt gemacht hat, ist eben The Box, oder also der ist auch schon ein paar Tage alt, ne? 2009. Und seitdem ist irgendwie nichts weiter mehr passiert. Also, relativ ruhig um den Typen. Und er hat aber, ich muss sagen, Donnie Darko ist, damit einzusteigen, ist glaube ich auch immer beschissen. dein erster Film, wenn das so ein, in Anführungszeichen, Meisterwerk ist und ein Film, der so krass eine Fan-Community hat, ist das irgendwie schwierig, finde ich, oder? Würde ich behaupten.
Ja, auf jeden Fall. Also es war ja auch, ist auch gefloppt, glaube ich, erst der Film irgendwie in den Kinokassen, ist ja erst später.
Kinos ist der, glaube ich, gefloppt, das stimmt.
Genau. Und dann, ja, später erst zu so einem, ja, Erfolg geworden. Wie gesagt, wie du schon sagst, viele Andeutungen hier. Ich fand auch cool, als ich im Kino war mit Tanz der Teufel.
Ja.
Ja. Hatten wir im letzten Podcast erst, ja, falls einige Leute ihn noch nicht gehört haben.
Wie, ihr habt unseren Podcast noch nicht gehört? Das kann
ja
sein.
Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sowas ist. Ja, ich finde auch den ganzen Stil, die Stimmung des Films, finde ich grandios. Wie gesagt, Jack Gyllenhaal in der Rolle, sehr, sehr geil. Hier, Drew Barrymore spielt, glaube ich, auch mit. Man erkennt den immer so, du sagst, Mensch, ja, den kennst du doch. Und ich glaube, hier, wo du sagst, Seth Rogen, war nicht so ja seine erste Rolle im Film. Irgendwo, ich weiß jetzt nicht, wo ich das gelesen habe.
Oh, das kann ich nicht zu sagen, das weiß ich ehrlich gesagt.
Seine erste Rolle sein soll und sein erstes Wort war, ich glaube, letztes Mal irgendwie bei Instagram war irgendwie so ein Post gewesen, jetzt weil Donnie Darko ja jetzt eine neue Edition rauskommt, da war irgendwie so hier so Filmwissen, und da war irgendwie Seth Rogen seine erste Rolle und sein erster Satz, den er sagt, war irgendwie irgendwas mit Bitch oder irgendwie sowas.
Ja, wäre witzig auf jeden Fall. Könnte passen.
Ja. irgendwie sowas halt gewesen. Ja.
Also genau, ja, es kommt, das ist übrigens ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Donnie Darko, die normale Blu-ray ist eigentlich relativ teuer, selten geworden, sagen wir es so, selten geworden.
Hm.
Und ich habe mir dann die Arrow-Veröffentlichung geholt über Zavi, die ich sehr schön finde. Und dann, ich kaufe mir die, weil ich extra eine schöne Veröffentlichung haben wollte. Und auf einmal heißt es Neuankündigung. Wir bringen den raus. Studio Kanal, Arthouse, als 4K-Steelbook, normales Steelbook und sogar als Arthouse-Exklusiv-Digipack. Und ich war so, wow, Alter, Leute, ernsthaft? Aber
schön überarbeitet, restauriert, alles mögliche.
Endlich, weißt du, nachdem ich mir die scheiß Scheibe hier vor einer Woche angeguckt habe, so. Aber ich glaube, wir waren Influencer, muss ja sein. Also wir sagen, Leute, guckt den mal und auf einmal wird der neu aufgelegt. Also wenn das nicht unser Erfolg ist, dann weiß ich auch nicht.
Ja, genau. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Hast du dir schon was bestellt?
Ja, natürlich. Das 4K-Steelbook auf jeden Fall und tatsächlich auch die Arthouse-Edition. Sehr schön. Und du?
Ich wollte, bin noch überlegen, hatte glaube ich auch die Arthouse, aber die musste ja gleich bezahlen irgendwie. Ja.
Genau, deswegen habe ich mir die dann einfach direkt geholt. Das war ja dann einfach eine Kiste.
Ja. Es gibt ja auch einen zweiten Teil. Hast du den mal gesehen?
Samantha Darko. Ich musste gerade, ich hatte in meinem Kopf gerade das Cover von Butterfly Effect 2 und war so, haben wir doch eben schon besprochen. Ja, S. Darko geht um die kleine Schwester. Und ist es nicht sogar dieselbe Schauspielerin gewesen?
Ja, ich glaube, es ist nicht sehr, ja.
Die haben das doch hingekriegt, dass sie eben mitspielt, Devi Chase, oder nicht? Ich glaube schon.
Ich glaube, ja.
Ich gucke gerade schnell nach, ich bin ganz schnell, Donnie Darko. Ja, sie hat tatsächlich mitgespielt in Samantha Darko, die Fortsetzung. Und ich muss aber dazu sagen, Samantha Darko, den Film, der hat mir nicht so zugesagt. Versucht das ja so ein ganz bisschen aufzugreifen und auch ähnliche Thematik reinzubringen, aber ist tatsächlich für mich ein reiner, ich sag mal, ein Drama, was meiner Meinung nach nicht funktioniert. Der war nicht schlecht. Der war nicht verkehrt. Und auch in dem ganzen Universum finde ich das okay, aber das war so ein Film, der hat bei mir 5 bis 6 von 10 Punkte gekriegt. War jetzt einfach so. Ich hab's mir fast gedacht. Als eigenständiger Film ohne den Donnie Darko-Bezug würde ich dem wahrscheinlich sogar nur 4 von 10 geben. Da hat der dich. Hast du den gesehen?
Nee, den habe ich glaube ich nie gesehen. Ich wusste, ich hatte vorhin nochmal kurz nachgeguckt, hier wegen ein paar Infos. Donnie Darko und da gesehen, wie gibt's denn den Teil? genau, so ist es. Jetzt nur dann hier so clever tun. Hast du überhaupt den zweiten Teil schon gesehen?
Ja. Kann ich. Warst du jetzt nicht vorbereitet, dass ich den tatsächlich kenne, wa?
Ja. Ich habe gesagt, wie zweiten Teil. Du guckst auch so ein Auto, wie so ein Autoweg.
Ich hab den tatsächlich auch in meiner Sammlung stehen, einfach für die Komplettierung. Aber ich habe den das tatsächlich. Der ist rausgekommen und ich habe den damals mit meinen Freunden geguckt, die auch sehr Donnie Darko-affin waren. Und wir haben uns sofort getroffen. Ich habe mir den gekauft und ich weiß, dass ich mir den Freitag habe ich mir den glaube ich gekauft und wir haben uns Sonntag getroffen, um den sofort zu gucken. Und wir waren alle so, naja, es war jetzt ein bisschen schade. Aber, ja, ich habe auch, wie gesagt, das ist immer das Problem. Es gibt einfach von sehr, sehr krassen Meisterwerken selten einen zweiten Teil, der komplett gut ist.
Terminator 2.
Ja, okay, an.
Jetzt ja, kommen wir. Nein, es aber ist selten, du hast recht.
So, es ich gibt mein, Ausnahmen. Ich, nehmen wir so, ich. Anders. Ich glaube, sagen wir vielleicht so von komplexeren Filmen. Also, ich könnte mir. Das wäre wie Inception 2 jetzt. Oder Interstellar 2. So, das ist so immer so, ey, ja, klar, Filme, die auch ein Franchise bieten und die sowieso Action, ich würde auch behaupten, Filme, die Action- oder Horrorlastig sind, lassen guten zweiten Teil machen, weil man im Notfall nicht mal denselben Cast nehmen muss. Man muss so die Grundidee nehmen und macht das in eine andere Richtung. Das kann häufig funktionieren und manchmal wird doch auch so eine No-Brainer-Reihe, sowas wie The Marine 1, The Marine 2, The Marine 3, da nimmst du einfach irgendwelche Wrestler, die lassen da durch die Gegend kloppen. Funktioniert. Ist alles, ist nie richtig gut, aber auch nie richtig kacke. Du weißt genau, was du bekommst.
Ja,
aber
ja,
stell dir jetzt mal vor, The Prestige, Teil 2. Wow, was willst du mir jetzt erzählen? Maschinist, Teil 2. Memento, Teil 2. Das wäre mal so, wie wollt ihr so einen Film, der auch davon ja gelebt hat, dass er diesen Plot-Twist hatte, dass er eine Besonderheit hatte, sei es die Erzählweise oder so. Wie willst du jetzt davon einen zweiten Teil machen und der kann funktionieren? Also, die Community, die uns zuhört, die dürfte mir jetzt gerne mal bitte schreiben, ob es einen Film gibt, der als zweiter Teil, der so einen zweiten Teil hat, der eben komplex ist und zweiter Teil und der auch funktioniert, der gut ist. Gut, besser, nicht besser als der erste, und das wäre natürlich richtig geil, wenn es einen gibt. Das, ich glaube, da würde ich mir eine Hand für zwei nehmen. Es gibt keinen zweiten Teil mit so einem Plot-Twist, wo der zweite besser ist. Aber wenn ihr sagt, der ist auch okay, also sowas so eben, der erste ist eine 9 von 10 und der zweite ist eine gute 8 oder eine ganz, ganz starke 7.
War jetzt nicht auch wieder, dass jetzt irgendein Film angekündigt wurde, von einem alten Film nochmal eine Fortsetzung, wo ich gedacht habe, wieso? Mir fällt gerade der
Indiana Jones 5? Fällt
der Name. Nee, das ist eigentlich wie 5. Mehr als der vierte, gibt doch was 3 bis jetzt.
Achso, ja, 3,5. Ja, aber das ist ja immer so die Sache. Das ist halt, das ist auch dieses Top Gun-Ding. Ich bin halt der Meinung, auch vor allem das würde ich sogar so sagen. Ich bin halt der Meinung, ein Film, der sehr, sehr viel später kommt, macht dann häufig. Ja, funktioniert nicht. Ich würde zum Beispiel in Frage stellen, ob sowas Filme wie Jurassic Park, beziehungsweise jetzt Jurassic World, ob der Film nicht als Jurassic World ohne den Bezug zu Jurassic Park auch funktioniert hätte. Also weißt du, wie ich das meine? So, die haben den ja nur so benannt, um eben die alten Fans quasi auch so ein bisschen glücklich zu machen und Co. Und dasselbe mit Top Gun. Warum hätte man den jetzt nicht einfach anders nennen können mit irgendwie ein bisschen anderem Cast? Ich weiß auch nicht, das finde ich. Ach, ich keine Ahnung, ich bin da. Ich finde immer dieses paar Jahre später, dieses, du kannst eine Kuh melken, so viel wie du willst, aber auf Teufel komm raus immer finde ich mal sehr schwierig.
Ja, das ist wieder so ein Thema, da könnte man mehrere Podcast-Folgen mitführen.
Vor allem, wenn der Typ, die Samantha Darko ist ja nicht mal von Richard Kelly, ne? Wenn du jetzt wirklich dann wirklich sagst, als Regisseur hattest du schon immer die Vision, irgendwann den zweiten Teil zu machen, finde ich das auch okay, dann kann man das ja auch tun.
Ja.
Aber das ist ja nicht mal sein Projekt gewesen. Es ist nicht mal sein Drehbuch geschrieben gewesen. Du weißt, es war einfach so, er hatte damit auch gar nichts zu tun. Und das finde ich dann immer so, wo ich so denke, Leute.
Hast du dir mal die Deutung des Regisseurs mal durchgelesen?
Ja, ich habe da, zu Donnie Darko habe ich wirklich viel gelesen. Aber ich würde sagen, also könntest du natürlich gerne, geh ruhig drauf ein, aber ich bin immer der
Meinung. Nö, ich meine, da wird ja mit dieser Theorie, dieses Paralleluniversum irgendwie, dass das geöffnet wird mit dieser Turbine irgendwie. Und er dann sozusagen der ist, der das da bereisen oder deuten kann. Mhm. Ja, ist halt, man kann ja da mehrere Sachen deuten, ja. Also der Film lässt ja da auch ein bisschen offen.
Ja, voll.
Ja, auch mit.
Voll. Also ich finde den auch echt gut. So, den.
Ja. Ja, können wir ja nochmal kurz den Bogen schließen zu Butterfly-Effekt. Wie gesagt, beide Filme wirklich sehr viel gleich. Wir haben einen Jungen, der, sag ich mal, jetzt psychisch nicht normal ist, Anführungsstrichen.
Ja.
Ja, der ja von Kindheit aufwächst, denn ja, seine Liebe findet, trifft und ja, am Ende eigentlich all verliert, ja.
Ja, also theoretisch
oder sich opfert, um den anderen ein gutes Leben zu ermöglichen, sagen wir mal so.
Genau, also im Endeffekt ist genau das, sein Leben ist nachher, er opfert sein Leben für andere.
So kann man sagen, genau.
Das ist eigentlich schön zusammengefasst.
Eigentlich.
Ja.
Ja, obwohl ich sagen muss, dass ich Donnie Darko, wie gesagt, einen Tick besser finde.
Ich finde, um da den direkten Vergleich zu machen, Donnie Darko finde ich deutlich besser, aber sehr viel schwieriger.
Ja, auf jeden Fall.
Donnie Darko ist ein Film, der funktioniert nicht bei der der funktioniert auch bei der Erstsichtung, aber ich finde, das ist ein Film, den kann man ruhig zweimal gucken und das ist sogar ein Film, wo ich sagen würde, guck die Kinofassung, guck irgendwann kurz danach den Director's Cut, du wirst feststellen, krass, ich habe jetzt auch viel mehr gesehen und verstanden. Aber es ist halt ein, es ist schon eher Kunstfilm. Ja. Du musst, das ist so kein Film, das ist kein Unterhaltungsfilm. Und ich finde, Butterfly Effect hat den Vorteil, dass der auch als Unterhaltungsfilm funktionieren kann.
Ja, der erklärt halt sehr, das ist halt sehr, sehr simpel. Man kapiert sofort, er kann seine Tagebücher durchlesen und versteht das recht schnell, wie das funktioniert im Prinzip. Bei Donnie Darko, da wisst ihr, hä? So sitzt er auf. Da sitzt er manchmal davor so, hä? Wer ist jetzt die olle Karnickel da?
Ja,
wieso sagt er ihm das? Wieso soll er jetzt das machen? Hä? Was ist mit der Zeit? Wieso ist an dem Tag wieso geht an dem Tag die Welt zu Ende?
Ja, und ich bin, und man ist auch, tatsächlich ist das so ein Film, ich habe den gesehen und man hat fast ein bisschen Kopfschmerz, wenn du das dann versuchst nachzuvollziehen. So, hä?
Ja,
so sieht's
aus. Ja, nichtsdestotrotz, zwei sehr gute Filme mit diesem, sag ich mal, Zeitreise-Feature, wenn man es jetzt mal so sagen, kurz zusammengefasst sagen will, in Anführungsstrichen. Sind das mit die Besten mit, würde ich schon fast sagen.
Definitiv.
Ja,
doch. Kann man gut gucken. Jo. Kann man gut gucken und sollte man auch gucken.
Genau. Also wenn ihr da die Filme noch nicht gesehen habt, schaut die euch auf jeden Fall an.
Ja, macht ihr nichts mit verkehrt.
Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt ihr uns.
Sehr gerne. Genau. Und wenn ihr Vorschläge habt, dann schreibt uns auch sehr gerne, weil, Zimmi, es passiert ja was kurzzeitig. Die erste Staffel ist vorbei.
Ja, wir machen eine kleine Pause.
Die Staffel ist
von
vorbei.
6 Monaten. Naja, die Staffel ist vorbei, wir machen eine Pause von 6 Monaten. Nein.
sorry Leute, 17 Monate Pause, dann sind wir wieder da.
Genau. Nein, wir machen nur eine ganz, ganz kurze Kreativpause, könnte man sagen, oder?
Ja, ich sag nicht, es ist eigentlich eine Sommerpause.
Wir machen eine Sommerpause.
Es ist eine kleine Sommerpause. Es macht keinen Sinn für uns alle, was abzuhetzen. Ach, mir fällt doch gerade ein, ich bin sogar im August. Das ist gar nicht gut mit dem August. Wir müssen lieber zum Ende hingehen, weil ich bin im August am Anfang in den Ferien auch noch im Urlaub.
Ja, ne, denn wir sind Mitte, Ende August wieder.
Wir sind im August irgendwann wieder da. Ihr werdet uns sehen. Ihr werdet uns nicht verpassen. Ah. Aber wir haben halt gedacht, es macht keinen Sinn, wenn Zimmi ist mit dem Umzug zugange. Ich habe jetzt hier was zu tun. Danach geht's da weiter. Das ist kurz Urlaub und. Und dann auf Teufel komm raus was abzusetzen, da hat keiner was von gewonnen.
Genau, so ist es. Darum machen wir jetzt hier sozusagen, schließen wir die erste Staffel ab hier mit der 9. Folge und sind mit der 10. Folge dann zurück. Und die wäre ja dann Indiana Jones.
Genau, Indiana Jones 1 bis 3. Indiana Jones 1
bis 3. Ja, genau. Wie gesagt, wir werden ja nicht untätig sein. Wir werden immer mal wieder was posten bei uns. Wir werden vielleicht auch nochmal eine Umfrage machen, was wir als nächstes mal. Sendet uns Vorschläge und ja, was wir denn machen. Wir werden dann in der Zeit natürlich schon wieder ein paar Folgen aufnehmen, wie wir es schaffen. Und dann sind wir, sage ich mal, wir kündigen das rechtzeitig an, wann wir wieder zurück sind. Es wird auf jeden Fall im August sein.
Ja.
Also zu lang wollen wir die Pause jetzt nicht machen. Das sind jetzt vielleicht 1-2 Folgen, die wir jetzt vielleicht wegfallen werden in unserem regulären Rhythmus und werden dann einfach Mitte, Ende August wieder mit der 10. Folge und der 2. Staffel am Start sein.
Ja, so haben wir das vor. Und dann geht's richtig ab. Dann geht's richtig ab. Also schreibt dann uns bis dahin gerne eure Wünsche rein, weil wir haben dann wirklich viel Zeit, das auch einzuarbeiten. Also Indiana Jones ist fest und alles, was danach kommt, dürft ihr gerne mitbestimmen. Und dann machen wir von den Vorschlägen, die kommen meinetwegen eine Abstimmung oder so, wenn ein paar Sachen da sind.
Schreibt. Ja, auf jeden Fall, Quentin Tarantino war ja schon öfters genannt.
Genau.
Da wird auf jeden Fall auch schon mal, da sind wir dran, da braucht er jetzt nicht nochmal schreiben. Da machen wir auf jeden Fall noch was zu machen und alles andere.
Gerne her, die Kommis.
Genau. In diesem Sinne.
Tschö mit Ö, ciao mit V, Bundesgartenschau.
Genau. Tschüss.